ARD Sounds.
Wer auch damit zu kämpfen hat, dass gerade einfach zu viele schlechte Nachrichten an der Tagesordnung sind. Kurz hergehört, hier kommt unsere gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Und die hat heute mit Diversität zu tun. Ein Thema, um das es in anderem Zusammenhang hier gleich auch gehen wird. Aber erstmal gucken wir nicht in den menschlichen Körper, sondern in die Natur. Es gibt nämlich ziemlich ermutigende Beobachtungen zum Regenwald.
Ja, super. Regenwald ist auf jeden Fall, du hast es angerissen, eine super Analogie für das, was wir gleich besprechen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was du für eine gute Nachricht hast.
Mhm. Ein Forschungsprojekt in Ecuador hat jetzt zeigen können, wenn man Weiden und Plantagen sozusagen wieder verwildern lässt, dann holt sich die Natur ihr Ökosystem ganz schnell zurück. Viel schneller als erwartet. Neuer Regenwald kann nämlich in nur einer Generation entstehen.
Guck mal, und weißt du, was ich glaube? Na? Am Ende ist die Natur voll gut da drin, sich zu erholen und super resilient. Und am Ende schafft nur der Mensch die Anpassung nicht und so viel Zeit.
Es war so, eine Naturschutzorganisation hat nämlich im Nordwesten von Ecuador Flächen aufgekauft, die früher bewirtschaftet waren und dann beobachtet, wie die wieder besiedelt wurden. Und tatsächlich hat es nur 30 Jahre gedauert, bis der neue Regenwald fast so viel Artenvielfalt erreicht hatte, wie das, was rundherum so wächst. Genauer gesagt, zu 75% ähnelte die Zusammensetzung der Arten den alten Beständen.
Wenn das mal nicht ermutigend ist.
Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Artenvielfalt auf und in uns bestellt ist. Ich bin Corinna Hennig. Ihr hört Synapsen, den Podcast, der sich um Wissenschaft und Gesundheit dreht. Immer auch mit Blick auf Umwelt und Klima und immer mit dem Versuch zu hinterfragen, wie kommt wissenschaftliche Erkenntnis eigentlich zustande? Was muss noch weiter erforscht werden und wo stößt die Forschung bislang noch an Grenzen? Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen in ARD Sounds, das, was ihr bisher als ARD Audiothek kanntet. Heute geht es um einen Superstar der Gesundheitsszene, das Mikrobiom. Wer auf Social Media schon mal bei Gut Health oder Darmgesundheit hängen geblieben ist, der kennt die Versprechen wahrscheinlich. Bessere Haut, tieferer Schlaf, unschlagbares Immunsystem. Das klingt dann ungefähr so. Hört mal rein.
Wusstet ihr, dass ihr keinen Arzt braucht, um euren Darm zu checken? Ich habe im Internet echt viele Tests gefunden.
Ich habe mich auf die Reise gemacht, um meine Darmflora zu erkunden.
Ich habe letztes Jahr mein Mikrobiom testen lassen und das Ergebnis war ein absoluter Schock.
Warum du dein Mikrobiom testen lassen solltest? Weil Stimmungsschwankungen, Heißhunger, Dauermüdigkeit, ein aufgeblähter Bauch, unreine Haut oder Infekte, all das kann im Darm seinen Ursprung haben. Und es ist wichtig, dass die guten und schlechten Darmbakterien in ihrer Balance sind.
Eine einfache Probe und du schickst die ins Labor.
Die Ergebnisse waren wie eine Schatzkarte. Sie haben mir gezeigt, welche Bakterien fehlen und was sich noch so ändern kann.
Alles klar, Mann. Es sind irre Heilsversprechen und Hoffnung, um die es da geht. Ich würde sagen, klassische Social-Media-Bugwelle. Sogar Depression und Demenz sollen die richtigen Darmbakterien lindern können. Zumindest, wenn man den entsprechenden Influencerinnen, Ratgeberbüchern und Supplementherstellern glaubt. Aber was davon ist Wissenschaft, was Marketing? Wie sieht ein gesundes Mikrobiom überhaupt aus und gibt es das so eigentlich überhaupt? Und bei welchen Krankheiten hilft es wirklich, das Mikrobiom zu behandeln? Darüber spreche ich in dieser Folge mit meiner Kollegin Melanie Stinn, habt ihr gerade schon eben gehört. Melanie, bevor wir über Darmgesundheit, Probiotika und so weiter sprechen, lass uns kurz einmal klären, was genau eigentlich gemeint ist, wenn da so selbstverständlich vom Mikrobiom die Rede ist.
Ja, ich würde gerne reingehen sofort in die angewandte Forschung. Mhm. Und bevor wir so richtig einsteigen in Sachen Mikrobiom, würde ich euch einmal ganz gerne mitnehmen an einen Tatort.
Okay.
Genau, wir machen so einen kleinen True-Crime-Ausflug hier bei den Synapsen. Und dafür würde ich euch bitten, euch jetzt einfach mal vorzustellen, ihr steht vor einem mehrstöckigen Wohnhaus, steht da irgendwie davor und im vierten Stock ist da eine Leiche gefunden worden. Also es ist ein Tatort. Mhm. Und man weiß also, das hat die Polizei schon herausgefunden, dass die Leiche oder das Opfer zwischen 9 und 10 Uhr morgens ungefähr ermordet worden ist. Und in diesem Zeitraum sind 3 verdächtige Personen unten aus der Haustür gekommen, haben dieses Wohnhaus verlassen. Mhm. Und alle streiten selbstverständlich ab, sie waren gar nicht in der Wohnung und sie haben natürlich diesen Mord nicht begangen.
Aber was ist denn mit Spuren? Das kennen wir ja, die Spusi, die Spurensicherung aus dem Tatort, Fingerabdrücke, DNA und so weiter.
Ja, die haben leider keine eindeutigen Hinweise in Sachen DNA, aber die haben auch Bestandteile von Mikroorganismen ermittelt. Also die haben auch die DNA von Mikroorganismen am Tatort gefunden und entsprechend analysiert.
Mm-hmm. There is always microbiome. The microbiome is in us, outside of us. We have an aura of microbiome around us. It's unavoidable. It cannot be wiped. It cannot be cleaned. If you come to a scene of crime where somebody was murdered, they're vacuuming the room. And during at that time, they're collecting all the DNA, including environmental DNA. It's not just the microbiome, it's all the DNA that is found in the crime scene, which we called environmental DNA or eDNA. So that DNA may have your cats or dogs or other animals you were in touch. It would have the plants in your garden.
Ja, das ist Erhan El-Haik, der ist Genetiker an der Universität Lund in Schweden und der hat nebenbei einfach mal so ein Projekt mit forensischem Schwerpunkt ins Leben gerufen.
Okay, Environmental DNA hat er eben gesagt, also Umwelt-DNA. Das heißt, das sind im Zweifel Mikroorganismen, die von überall her stammen können und irgendwann an den Tatort geraten sind?
Ja, genau so ist das. Und in unserem Fall sind das Mikroorganismen, die eigentlich nur in Zusammenhang mit Katzen vorkommen.
Ah, ich ahne. Einer der verdächtigen drei, hast du gesagt, waren's, hat eine Katze.
Genau so ist es. Und weil weder das Opfer kürzlich mit Katzen zu tun hatte, wie auch immer man das nachweisen will, aber es ist jetzt eine andere Baustelle, noch einer der anderen Verdächtigen eine Katze hat oder mit Katzen in Kontakt war, bleibt am Ende nur einer übrig, nämlich der Katzenbesitzer.
Und Erhan El-Haik und sein Team machen genau das. Also sie gucken, wie sich das E-Mikrobiom, also ein Environmental-Umweltmikrobiom oder Teile davon nutzen lassen, um Verbrechen aufzuklären?
Ja, genau. Die haben also so ein Verfahren entwickelt, wo man genau diese Bestandteile von Mikrobiomen, also zum Beispiel von Menschen oder auch aus der Umwelt, an Tatorten einsammeln kann. Das kann man machen in dem Prozess, wo man auch normale DNA-Spuren und so weiter sichert, die dann irgendwie analysiert. Und das Ganze kann dann ganz entscheidende Hinweise auf den Täter geben. Und manchmal spricht man eben in diesem Zusammenhang dann auch von forensischem Mikrobiom.
We can tell things like age, gender, diet, which are linked with ancestry. If somebody is pregnant, if somebody has active social life or not, it will provide a very good profile of who you are associating with, your personal life, hobbies, and things like that. And the more we learn about the connections between those different bacteria and the microbiome, the more intelligence we can provide.
Also das Mikrobiom ist überall und sagt eigentlich fast noch mehr über uns aus als die Spuren, die wir zum Beispiel im Internet hinterlassen.
Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, was du genau im Internet machst.
Okay, das stimmt natürlich.
Also Spuren du hinterlässt. Aber ja, genau.
Aber trotzdem nochmal zur Klarstellung. Also jetzt mal ganz wissenschaftlich formuliert. Wovon reden wir also, wenn wir vom Mikrobiom sprechen?
Ja, das Mikrobiom, das ist so die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die auf und in deinem Körper zu Hause sind.
Also Viren, Bakterien, Pilze, all sowas.
Genau das. Die Stoffwechselprodukte allerdings, die gehören auch dazu. Also alles, was diese Bakterien, Viren und so weiter, was sie produzieren, das ist eben auch Teil des Mikrobioms. Und das findest du dann zum Beispiel auf der Haut, in der Lunge, im Darm, im Mund, überall eigentlich.
Oh wow, Riesenthema. Freut euch auf eine ungefähr 7-stündige Podcast-Folge. Okay, Vorschlag. Wir reden zumindest in dieser Folge erstmal nur vom Darm. Schließlich ist das, wir haben die Instagram-Collage eben gehört, der heiße, hätte ich jetzt fast gesagt, also das Hot Topic, das gerade auf Social Media kursiert.
Ja, genau, nicht nur das, es ist ein Hot Topic auf Social Media, aber es ist eben auch genau der Bereich, wo es die meiste Forschung zu gibt. Ich habe aber diesen kleinen Ausflug sozusagen an den Tatort gemacht, weil man eine Sache da total gut zeigen kann, nämlich wie individuell eigentlich so ein Mikrobiom ist. Also es ist tatsächlich so individuell wie ein Fingerabdruck und das ist super wichtig zu verstehen, weil wenn wir gleich alles Mögliche besprechen, auch im Hinblick auf Gesundheit und so weiter, muss man einmal verstanden haben, es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Und das ist auch im Darm so individuell.
Absolut.
Das heißt, ich habe eben schon gesagt, Pilze, Bakterien, Viren, man muss sich das vorstellen wie eine riesige WG aus winzigen, einzelligen Lebewesen. Streng genommen wimmelt es in unserem Darm. Okay, gruselige Vorstellung, wenn man das bildlich nimmt, wenn man es aber jetzt mal nüchtern wissenschaftlich betrachtet, mega spannend.
Ja, total. Also ich meine, da wohnen Bakterien, Viren, Pilze alle zusammen und im Idealfall klappt das ziemlich gut und die sind auch gut miteinander, auch wenn man so möchte und das ist ein friedliches Zusammenleben.
Und jeder erledigt so seine Aufgaben.
Genau, ja, genau. Jeder erledigt seine Aufgaben.
Was sind denn das für Aufgaben?
Ja, es ist total unterschiedlich, weil es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was ist die Fragestellung. Und vor allem, wenn wir gleich über den Zusammenhang sprechen von Krankheiten und Mikrobiom, werden wir sehen, da kommt es noch auf die einzelnen Aufgaben an. Aber grundsätzlich stellen diese Mikroorganismen alle Stoffwechselprodukte her. Also die machen Dinge, die unser Körper braucht und die er auch so nicht bekommen würde, wenn diese Mikroorganismen nicht da wären. Mhm. Und dann haben sie auch noch eine ganz, ganz wichtige zentrale Rolle für unser Immunsystem. Und man muss noch einen zweiten Punkt berücksichtigen. Diese WG sieht immer anders aus. Also deine WG, dein Darmmikrobiom wird sich fundamental von meinem unterscheiden.
Dabei haben wir beide ja eigentlich durchaus Gemeinsamkeiten. Mhm. Also das Geschlecht zum Beispiel, wir sind beide Frauen offensichtlich und wir gehen auch zur gleichen Arbeit. Also wir halten uns sehr oft in der gleichen Umgebung auf.
Genau, wir essen beide gerne viel Lakritz.
Oh yes,
das stimmt. Auch das. Aber unser Mikrobiom wird trotzdem total unterschiedlich sein. Also die Frage, wie oft bewegst du dich, wie gestresst bist du, was machen deine Hormone gerade, wie schläfst du, all das hat eben Einfluss darauf, wie dein Mikrobiom sich zusammensetzt.
Das heißt, das ist nicht statisch, das verändert sich ständig. Du hast eben auch gesagt, wie oft ich mich bewege. Was passiert denn in meinem Mikrobiom, wenn ich Sport mache? Also Ernährung liegt ja nahe, aber Bewegung auch?
Ja, also auf jeden Fall ist es so. Man hat in einigen Studien schon zeigen können, dass Sport da auch eine Auswirkung hat. Insbesondere Ausdauersport scheint da einen Impact zu haben. Die Mechanismen allerdings, also warum ist das eigentlich so, die hat man noch nicht so richtig gut verstanden. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen.
Ach, schade. Das nehmen wir uns für die Zukunft vielleicht mal vor.
Genau.
Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie so ein Mikrobiom aussehen sollte, wenn es gut ist und uns gesund hält. Also auch wenn es individuell ist, es gibt ja vielleicht was, was man verallgemeinern kann.
Ja, und das habe ich Dirk Haller gefragt. Der ist Professor für Ernährung und Immunologie an der Technischen Universität in München. Und der erforscht, wie Mikrobiom, Ernährung und Immunsystem zusammenhängen.
Das ist die beliebteste Frage schlechthin. Und die Frage ist gleichzeitig wirklich die schwierigste im Feld, kaum zu beantworten, aus einem ganz, ganz simplen Grund, weil wir alle ein sehr, sehr unterschiedliches Mikrobiom in Zusammensetzung und Funktion haben.
Na toll, können wir ja eigentlich Schluss machen, ne? Machen wir den Laden dicht für heute. Ich hasse Wissenschaft. Also eigentlich könnten wir alle Fragen hier im Podcast ja regelmäßig mit kommt drauf an beantworten. Aber mal im Ernst, jetzt beim Mikrobiom, kann man das wirklich so radikal sagen, weil das Mikrobiom so individuell ist, weiß man also gar nicht, was genau ein gesundes Mikrobiom ausmacht? Ich dachte immer, je vielseitiger, also je mehr verschiedene Mikroorganismen, desto besser. Kann man das auch nicht sagen?
Ja, ja, also es ist schon so, dass Diversität ist ein Indikator. Ne? Mhm. Also der wird ja auch oft herangezogen, um zum Beispiel Aussagen zu machen über den Zustand des Mikrobioms. Da ist schon was dran. Das wird eben auch in der Forschung so gesehen und als Anhaltswert benutzt. Aber es kommt eben nicht nur darauf an, dass du möglichst viele verschiedene Bakterien in deinem Darm hast, sondern die Frage ist eben auch, welche und was machen die? Ich war für diese Folge dann nämlich auch mal an der Charité in Berlin und da habe ich Andreas Diefenbach in seinem Labor besucht. Ja, der ist Mikrobiologe und Infektiologe und der erforscht vor allem die Wechselwirkung zwischen Mikrobiom und Immunsystem. Und der erklärt, warum man sehr gesund sein kann, obwohl man vielleicht kein super diverses Mikrobiom hat.
Ich glaube, das ist schon was sich in den letzten Jahren wirklich verfestigt hat, ist, dass oft im Mikrobiom ist nicht ein Bakterium, das den einen guten Metaboliten macht, ist, sondern dass es oft eine ganze Klasse von Bakterien sind. Manchmal ist das Bakterium nicht da, dann macht es halt irgendein anderes Bakterium. Aber diese Metaboliten sind trotzdem vorhanden.
Metabolite, ganz kurz, sind die Stoffwechselprodukte, die von Bakterien hergestellt werden, oder?
Genau, ja.
Also sowas wie Milchsäure, Fettsäuren, Aminosäuren, aber auch Gase und sogar Alkohol.
Ja, ja, genau. Und die haben eben unter anderem einen Effekt auf unser Immunsystem. Und in verschiedenen Studien hat man eben gesehen, es gibt sogar Fälle, wo jemand ein Mikrobiom mit weniger Arten hat. Aber die Mikroorganismen, die eben da sind, die erledigen wunderbar alle Aufgaben, die so erledigt werden müssen.
Wir haben ja eben das schon mal kurz am Wickel gehabt. Was sind denn die Aufgaben des Mikrobioms? Wofür brauchen wir es eigentlich genau?
Also zum einen versorgt das Mikrobiom unseren Körper mit Nährstoffen. Mhm. Also bestimmte Enzyme, die haben wir einfach selber nicht und dann erledigen eben die Mikroorganismen das, dass die zugänglich sind überhaupt für unseren Körper. Mhm. Also Bestandteile der Nahrung, die sonst nicht verarbeitet würden. Und da geht es zum Beispiel darum, kurzkettige Fettsäuren herzustellen. Von denen hat bestimmt der ein oder die andere schon mal gehört. Die sind super, super wichtig für uns. Und dann ist das Mikrobiom auch total wichtig für unser Immunsystem. Denn die Mikroben, die Bestandteile des Mikrobioms, die zwingen unser Immunsystem, sich zu entwickeln von Geburt an. Da geht es los. Und es schützt uns auch an Ort und Stelle vor Krankheitserregern, also im Darm direkt.
Ich finde, das klingt fast ein bisschen nach dieser alten Oma-Weisheit, Dreck reinigt den Magen. Also, ja. So, dass man schon immer Dinge aufnehmen muss und in sich haben muss, damit der Organismus reaktionsfähig bleibt. Aber erklär doch mal, was passiert denn in dieser WG, die wir vorhin schon bildlich angesprochen haben, im Darm, wenn man das ganz mechanistisch betrachtet?
Ja, also da geht es um die sogenannte Kolonisationsresistenz. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Und die beschreibt einen Zustand, wo in dieser WG, um im Bild zu bleiben, wo quasi jede Nische besetzt ist, jedes Bett ist besetzt, am Tisch alle Stühle sind besetzt und am Ende des Tages ist immer der Kühlschrank leer, so kann man sich das vorstellen. Und wenn das eben nicht der Fall ist und man holt sich dann irgendwelche neuen Leute in die WG und die haben aber vielleicht nicht so gute Absichten und mobilisieren plötzlich sozusagen die ganze WG und machen eine feindliche Übernahme, dann hat man eben keine Kolonisationsresistenz mehr, sondern da gibt es Nischen, wo dann eben Pathogene reingehen können.
Das heißt, die stellen komische Sachen in den Kühlschrank und nehmen andere Sachen raus, viel zu früh am Tag.
Ja, vielleicht das und vor allem machen die vielleicht auch, stecken die auch die anderen an mit komischen Dingen oder ja.
Verstehe.
Genau, also diese Nischen sind im Prinzip eine Chance für Pathogene, für krankmachende Erreger, sich auszubreiten und uns dann krank zu machen in Folge. Und ja, das hat mir zum Beispiel Anna Buchrichter auch mal erklärt. Die erforscht an der TU München die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen einzelnen Bakterienstämmen.
Wenn man irgendwie 20 Leuten Eis mit Salmonellen drin gibt, dann kriegen nachher 5 oder 10 davon kriegen überhaupt irgendwas und die anderen sind, denen passiert gar nichts. Weil die Salmonellen sich in dem Mikrobiom dieser Menschen nicht ausbreiten.
Das ist ja ganz generell, finde ich, eine der spannendsten Fragen in der Medizin. Warum wird der eine krank, der andere nicht, obwohl beide dem gleichen Erreger ausgesetzt waren? Da hätte ich tatsächlich ganz gerne eine Antwort aus der Mikrobiomforschung.
Ja, das kann ich gut verstehen, aber auch das ist noch leider noch nicht ausreichend erforscht.
Schade.
Also ja, man weiß aber zum Beispiel, dass solche Nischen entstehen können, wenn man zum Beispiel Antibiotika genommen hat.
Ah ja, weil Antibiotika ja nicht nur die krankmachenden Bakterien abtöten, sondern eben auch viele andere, die eigentlich Gutes im Körper bewirken.
Das Interessante ist aber, dass es nicht bei allen Leuten so ist. Also nicht jeder, der Antibiotika nimmt, hat dann nachher die Situation so, ne, dass sich da irgendwie Pathogene besser ausbreiten können. Es kann eben auch passieren, wenn ich viele verschiedene Bakterien in meinem Darm habe, also auch nicht nur die, die ein diverses Mikrobiom haben, sind davor gefreit. Das kann einfach passieren und man weiß nicht so genau warum. Also ich wollte das mit der Diversität mal genauer wissen und man kann sich ja diese ganzen Mikrobiom-Tests, Stuhlanalysen für zu Hause, die kann man sich im Netz bestellen. Mhm. Also habe ich jetzt einfach mal danach gegoogelt und dann kam ganz oben, kam da so ein Suchergebnis von einem Unternehmen, das heißt MyBioma. Da gibt es so einen Microbiome Basic Test und der kostet 119 Euro. Also habe ich den einfach mal nach Hause bestellt.
Und was kann der?
Laut Website sagt er mir, ob es ein Ungleichgewicht im Darm gibt und außerdem, welche Lebensmittel man besonders gut verwerten kann. Das ist auch Teil der Analyse. Und dann bekommt man eine Auflistung von allen Bakterienstämmen, die da gefunden worden sind in dieser Stuhlprobe.
Okay, man schickt also eine Stuhlprobe ein und die wird dann untersucht. Das hast du tatsächlich gemacht.
Ja, genau. Ich habe das nicht von mir gemacht, sondern ich habe da eine Stuhlprobe von meinem 3-jährigen Sohn genommen.
Aha, warum das?
Ja, weil ich irgendwie, ehrlich gesagt, im Podcast nicht darüber reden wollte, dass ich ihm eine Stuhlprobe eingeschickt habe. Und auch, weil der so ein klassischer Picky Eater ist. Und ja, da dachte ich, okay, wenn da jetzt irgendwie rauskommt, das ist alles super. Und der hat ein mega diverses Mikrobiom, dann kann schon irgendwas nicht richtig stimmen oder der Zusammenhang stimmt nicht. Nachdem ich die Stuhlprobe von ihm eingeschickt habe, musste ich dann online noch so einen Fragebogen ausfüllen. Da geht es dann um alle möglichen Gesundheitsgeschichten und Größe, Gewicht, aber auch Ernährungsgewohnheiten. Also man gibt dann schon relativ viel Preis, ne? Wovon er sich so hauptsächlich ernährt, wie viel er trinkt und so weiter, bevor man überhaupt da irgendwie analytisch den Stuhl untersucht.
Naja gut, das ist ja aber vielleicht gar nicht so schlecht, also im Sinne eines tatsächlich validen Untersuchungsergebnisses. Und es ist tatsächlich so, dass die so eine Stuhlprobe dann ganz individuell analysieren.
Genau, das wird tatsächlich gemacht. Also da wird tatsächlich die DNA aller Bakterien sequenziert, die man in so einer Stuhlprobe findet. Und dann wird auf Basis dieser Analyse wird der sogenannte Enterotyp unter anderem bestimmt. Aha. Und ich lese dir jetzt mal vor, was MyBioma damit meint. Dein Enterotyp bestimmt, welche Bakterien dominieren und beeinflusst, welche Nahrungsmittel du gut verwerten kannst. Also man bekommt sozusagen eine individuelle Ernährungsempfehlung auf Basis dieser Analyse.
Und wie lautet die Empfehlung für deinen Sohn?
Also der ist laut Analyse Enterotyp 1 und das steht laut MyBioma wohl vor allem in Verbindung mit einer Ernährung, die reich an tierischen Lebensmitteln ist.
Er isst nur Fleisch.
Ja, so klingt das. Ja gut, Joghurt, Milch und so. Aber die kann er dann wohl eben auch besonders gut aufnehmen. Und ich habe auch Dirk Haller mal in Sachen Enterotyp befragt.
Natürlich hat die Ernährung einen direkten, klaren Zusammenhang, weil natürlich die Funktionalität sich anpasst, dieses Ökosystems im Darm. Das ist überhaupt keine Frage. So, jetzt aber abzuleiten von der genetischen Signatur meines Mikrobioms, was ich essen soll, da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt, ja. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, dass ich quasi so eine Art Spiegel definiere. Ich kartiere genetisch mein Mikrobiom und versuche das dann in meinen Ess- oder meinen Lebensmittelauswahl zu integrieren. Das wäre fantastisch, ja. Soweit sind wir aber noch nicht.
Okay, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so fantastisch fände. Wer weiß, wie gut die Ernährungsempfehlung dann zu meinen Vorlieben passen würde. Ich sage nur Lakritz. Ja. Nee, mal im Ernst. Das wäre natürlich schon extrem hilfreich.
Ja, genau. Und weil ich eben wissen wollte, wie denn eigentlich diejenigen, die diese Tests herstellen und vermarkten, zu diesem Vorwurf stehen, habe ich dann auch mit Barbara Sladek gesprochen. Das ist eine der Gründerinnen von MyBioma. Und die sind nach eigenen Angaben Marktführer für solche Tests im deutschsprachigen Raum. Und ich habe die mal gefragt, was mit solchen Enterotypen, was es damit eigentlich so auf sich hat und wie sie zu den Einwänden steht, die Wissenschaftler wie Dirk Haller äußern.
Das stimmt, die Kritik teile ich. Es gibt keinen klaren klinischen Ernährungsplan oder so, den man aus einem Enterotyp ableiten kann. Das, was man machen kann und das wir machen, man kann sozusagen kontextionell eine Orientierungsmerkmalvorgabe geben, wie etwas sozusagen eher zusammenpassen würde, welche Nahrungsmittelgruppen für jemanden gut sind. Also es geht eher um allgemeine Empfehlungen, wie zum Beispiel, dass für einen bestimmten Enterotyp eine pflanzenbasierte Ernährung viel wichtiger wäre, mit zum Beispiel Hülsenfrüchten oder so. Also sehr allgemein gehalten und eher, wie gesagt, als Orientierungsmerkmal.
Jetzt musste ich eben ein bisschen lachen. Orientierungsmerkmalvorgabe, ein sehr schönes zusammengesetztes deutsches Wort. Auf jeden Fall kann man sagen, das klingt bei ihr schon deutlich unverbindlicher. Mhm. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, vor allem pflanzenbasierte Ernährung ist ja eigentlich was, das Ernährungsmediziner ohnehin empfehlen, also für jeden.
Ja, genau so ist das. Also super allgemein und ist eigentlich so der aktuelle Stand, ne, was man so empfiehlt. Ein weiteres Merkmal, das bei solchen Tests häufig bestimmt wird, ist der Dysbiose-Index.
Klingt nach Unausgewogenheit. Was genau heißt das?
Ja, der sagt mir, und da zitiere ich jetzt wieder die Website von MyBioma, ob schädliche Bakterien überwiegen und nützliche verdrängt werden. Mhm. Also gemeint ist ein wie auch immer geartetes Ungleichgewicht. Dirk Haller findet das allerdings auch ein bisschen problematisch, mit diesem Begriff um sich zu werfen.
Der Begriff Dysbiose ist sehr, sehr kritisiert, zu Recht, weil viele ihn benutzen, ohne spezifisch zu sagen, was er denn eigentlich für sie in diesem Moment bedeuten soll. Und ein generischer Begriff Dysbiose, der für jeden und jede Erkrankung zutrifft, gibt es nicht. Und Dysbiose im besten Fall erklärt, ist eben eine Veränderung des Mikrobioms, das kausal in das Erkrankungsgeschehen involviert ist. Und soweit sind wir in vielen Erkrankungen einfach noch nicht.
Ja, auch dazu jetzt nochmal die Stellungnahme von MyBioma, von Barbara Sladek.
Also für die Dysbiose gibt es hier keinen einheitlichen klinischen Begriff, ja, sondern es ist sozusagen ein sehr schwammiger Begriff. Das, was wir haben und einer unserer Vorteile ist, dass wir eine der größten Mikrobiom-Datenbanken weltweit haben mit über 100.000 Proben. Und in unserem Fall wird die Dysbiose berechnet auf Basis eines Papers, das 2014 erschienen ist, von Gevers in Cell Host Microbes, wo rund 30.000 Proben gesubsampled werden und dann sozusagen die Gesamthäufigkeit der Organismen in einer gesunden und in einer nicht gesunden Kohorte algorithmisch aligned werden.
Also, sie sagt selber, ein sehr schwammiger Begriff. Gleichzeitig nennt sie jetzt hier detailliert Zahlen zu ihrer Datenbank. Also es wird durchaus mit wissenschaftlichen Konzepten argumentiert, aber wenn ich dich richtig verstanden habe und in der Kala, ist die entscheidende Frage, welche Rückschlüsse überhaupt zulässig sind.
Ja, genau, das ist die zentrale Frage. Also wie interpretiert man eigentlich all das, was man da analysiert, was man erhoben hat, genau. Und da sind die meisten Forschenden oder eigentlich alle, mit denen ich jetzt gesprochen habe, super skeptisch, was das überhaupt bringen kann. Andreas Diefenbach erklärt das auch nochmal genauer.
Die Frage ist, was kann man eigentlich dann daraus ableiten. Ja? Also selbst wenn man Veränderungen sieht, was jetzt mal erst so als nicht ganz normal bezeichnen würde, ist halt die Frage, hat das überhaupt einen pathologischen Stellenwert? Das ist so, wie wenn ich jetzt viel Labordiagnostik mache und am Ende findet man bei dem einen oder anderen Patienten irgendwas, was vielleicht in einem anderen Kontext ja, sogar ein Alarmzeichen sein könnte, aber oft bei dem Patienten vielleicht zu seinem normalen, sage ich mal, Besatz. Also deshalb gilt, glaube ich, immer noch so der klinische Satz, sozusagen Laborwert ohne Symptome, ja, und dazu zähle ich jetzt auch Abweichungen im Mikrobiom mal, wären mit Vorsicht zu genießen. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an die Forschung zu Rückenschmerzen. Also da gibt es ja auch genug Fälle, wo man im MRT alles Mögliche an den Bandscheiben sieht, auch bei Leuten, die gar keine Symptome haben und womöglich auch nie welche kriegen. Was sagt denn die Gründerin von MyBioma dazu?
Ja, also sie hat mir gesagt, dass es ihr mit diesen Tests eben auch darum geht, Awareness zu schaffen, Wissen zu vermitteln über Darmgesundheit, Einblicke zu bekommen, dass die Leute Einblick haben in ihren eigenen Darm. Aber
niemand macht einen Test nur um des Wissens wegen, sondern man möchte natürlich auch Empfehlungen haben. Und wir versuchen, ein Alltagsbegleiter zu sein, auf Basis von Ernährung und Angewohnheiten, die sozusagen das Darmmikrobiom verbessern können. Wie gesagt, Hauptthema bei uns ist die Ernährung und geben hier auch Rezepte mit, die darmfreundlich sind.
Stellt sich schon ein bisschen die Frage, wozu brauche ich das, oder? Mhm. Also ich gebe ja gar nicht so wenig Geld aus und am Ende kommt vermutlich was raus, dass ich genau so auch ohne Mikrobiomtest in ganz allgemeinen Ernährungsempfehlungen finde, oder?
Ja, genau.
Was ist denn eigentlich die Empfehlung gewesen für deinen Sohn?
Also der soll täglich, und da zitiere ich jetzt nochmal aus den Ergebnissen von dem Test, eine Vielzahl pflanzlicher Lebensmittel konsumieren und fermentierte Lebensmittel zum festen Bestandteil seines Alltags machen. Ja, dann gab es noch so ein paar Rezepte dazu, wo genau das dann sozusagen umgesetzt werden kann und den Hinweis, dass er genug trinken soll.
Spitzenempfehlung für einen Picky Eater im Alter von 3 Jahren auf seine Ernährung achten. Also, aber da ist nichts Schädliches dabei oder so, aber eben auch kein besonderer Erkenntnisgewinn, habe ich so den Eindruck, auch nach einer individuellen Analyse.
Genau, das ist halt genau das, was sich sozusagen deckt mit den allgemeinen Ernährungsempfehlungen, was eigentlich auch auf jeden passen würde. Ich habe auch dazu nochmal Ernährungswissenschaftler Dirk Haller gefragt.
Der Stuhltest bei Gesunden macht überhaupt keinen Sinn. Gibt es im Moment sogar eine schöne Publikation dazu, die eher technischer Natur sind, wo die Autoren quasi den Stuhl an unterschiedliche Hersteller dieser Stuhltests geschickt haben, völlig unterschiedliche Ergebnisse gekriegt haben.
Bei manchen Anbietern wird es sogar noch ein bisschen spezieller. Das war in unserem Fall, also bei MyBioma war das jetzt nicht so, aber es gibt eben Anbieter, die liefern dir nicht nur Rezepte oder allgemeine Ernährungsempfehlungen, sondern die sagen dir ganz gezielt, welche Nahrungsergänzungsmittel oder Probiotika, Präbiotika du einnehmen sollst.
Mhm. 2 neue Begriffe. Probiotika, also lebende Mikroorganismen, sowas wie Bakterien wie Milchsäurebakterien und in Hefe zum Beispiel.
Genau.
Und Präbiotika sind pflanzliche Nahrungsbestandteile, die als Futter für die Bakterien im Darm dienen.
Ja, genau.
Also zum Beispiel bestimmte Ballaststoffe.
Ja, so ist es. Insbesondere bei Probiotika, das ist auch gar nicht so unumstritten. Zum Beispiel empfiehlt Dirk Haller, das gar nicht unbedingt im Alleingang zu machen.
Bei den Probiotika bin ich tatsächlich eher ein bisschen skeptisch, ja, weil das selektive Zugeben einzelner Stämme, muss ich dann schon sehr gut wissen, was ich da tue.
Ja, genau, weil es kann ja sein, ich störe mit diesen zusätzlichen Stämmen ein System, was an sich total gut funktioniert und dann hat man es verschlimmbessert.
Mhm. Aber ich muss mal ketzerisch fragen, es gibt doch unter bestimmten Umständen auch ganz gute Erfahrungen mit der Gabe von Probiotika.
Ja, das ist schon richtig. Also bestimmte Probiotika, die können zum Beispiel das Risiko für Durchfall nach einer Antibiotikagabe bei Kindern reduzieren. Mhm. Aber die Effekte, die man da gesehen hat in Studien und wenn es überhaupt welche gab, die sind tatsächlich eher überschaubar.
Ah, okay. Das war mir so nicht klar. Das heißt, das Szenario, dass mir meine Ärztin zielgerichtet mit Probiotika auch prophylaktisch helfen kann, damit mein Mikrobiom gesund bleibt, auch wenn ich Antibiotika nehme, das gibt es so konkret eigentlich gar nicht. Das ist im Zweifel nicht viel mehr als Trial and Error.
Ja, ich habe dazu mal in so ein Cochrane Review von 2025 reingeguckt, also so eine Übersichtsarbeit, wo man sich eben alle relevanten Studien zu diesem Thema angeguckt
hat. Zur Evidenz.
Genau. Und die sagt also ja, bestimmte Probiotika, die haben einen gewissen Effekt bei Risikogruppen insbesondere. Und damit sind zum Beispiel ältere Menschen gemeint, die tatsächlich stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen mit Antibiotika. Und bei Menschen mit einem guten Immunsystem, die jetzt gemeinhin als gesund gelten und die auch ein niedriges Risiko haben, da fiel der Nutzen deutlich geringer auf.
Also man sollte nicht zu viel erwarten.
Ja, so ist es genau. Jetzt muss man aber auch wissen, zusätzlich zu diesen Ergebnissen, die jetzt ohnehin nicht überwältigend sind, ist es eben so, dass bei etwa 60% der Studien, die in diesem Review, in diesem Cochrane Review berücksichtigt worden sind, da hatten die Autoren Verbindung zu diesen Firmen, die Probiotika herstellen. Also entweder haben die Geld bekommen oder die waren auf irgendeine andere Art da verbandelt.
Okay, Obacht.
Genau. Und für die Darmgesundheit von gesunden Menschen, unabhängig von der Antibiotika-Einnahme, da gibt es gar keine Evidenz.
Die Probiotika-Forschung hat jetzt mindestens 25 Jahre auf dem Buckel und ich beobachte und bin Teil von dieser Bewegung schon 25 Jahre. Und ich nehme mir das Recht raus zu sagen, leider ist diese Art der Probiotika-Forschung krachend gescheitert, ja, weil weder auf der Lebensmittelebene diese EFSA Health Claims wirklich viel bei rumkam, als auch auf der Medikamentenebene viel bei rumkam. Und das ist wirklich schade. Nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass die nächste Generation an Probiotika, die eben nicht aus diesem Pool an Organismen kommen, die man bisher benutzt hat, jetzt eher aus dem Darmmilieu kommen, dass das erfolgreicher ist.
Also mal der Reihe nach, worauf Dirk Haller hier Bezug nimmt, ist, dass weder die Joghurthersteller, die mit irgendwelchen positiven Nutzen von Probiotika werben wollten, noch Pharmaunternehmen, die das Ganze als Medikament vermarkten wollten, entsprechende Beweise vorlegen konnten.
Mhm,
also genau. Mit EFSA Health Claims sind ja Aussagen zu Gesundheitswirkungen gemeint, die von der EU geprüft und zum Beispiel für Werbeaussagen zugelassen wurden.
Genau, und das ist dünn, das kann man glaube ich so sagen.
Okay.
Man muss aber auch festhalten, bislang hat man vor allem versucht, mit Bakterien, wie sie zum Beispiel eben im Joghurt vorkommen, da positive Gesundheitseffekte nachzuweisen. Mhm. Und Dirk Haller, das spricht er ja an in seinem letzten Ton, meint, das Potenzial, das könnte eher bei Bakterien liegen, die natürlicherweise im Darm, im menschlichen Darm vorkommen. Also das ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Er sagt aber auch, dass das aus regulatorischer Sicht im Moment noch ein ziemlicher Albtraum ist. Und dazu reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher.
Okay, krachend gescheitert, regulatorischer Albtraum. Hier geht's zur Sache. Ich bin mal gespannt. Zusammenfassend können wir hier immerhin schon mal, Stuhluntersuchungen bei gesunden Menschen machen wenig Sinn. Genauso wenig wie ohne Indikation und im Alleingang irgendwelche Probiotika zu nehmen. Weil du Joghurt gerade schon erwähnt hast, lass uns noch mal konkreter über Ernährung sprechen. Joghurt essen an sich im Sinne von Probiotika ist aber doch nicht verkehrt, oder?
Nee, das ist jetzt nicht verkehrt. Also im Joghurt ist ja auch noch Kalzium drin, da sind noch Proteine drin. Also insgesamt ist es ein gesundes Lebensmittel, solange da nicht zu viel Zucker gleichzeitig drin ist. Aber ganz speziell bezogen aufs Mikrobiom sollte man auch da jetzt keine Wunder erwarten.
Aber man hört und liest ja auch immer wieder von einer mikrobiomfreundlichen Diät. Wie sieht denn sowas aus? Oder gibt es das überhaupt?
Ja, genau. Also das habe ich natürlich auch sämtliche Expertinnen und Experten gefragt, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe. Und alle haben mir gesagt, dass Ballaststoffe da eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Denn die sind ja das Futter für die Bakterien in unserem Darmleben. Also die Bakterien brauchen Ballaststoffe für ihren eigenen Energiestoffwechsel. Die fermentieren die und dabei entstehen dann eben auch Nebenprodukte oder Metabolite. Zum Beispiel eben die berühmten kurzkettigen Fettsäuren. Und dazu gehören eben Butyrat, Acetat oder Propionat.
Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die haben positive Effekte für unsere Gesundheit.
Ja, ganz genau. Zum einen, weil sie überhaupt erst die Energie liefern, die unsere Darmzellen brauchen. Mhm. Ohne Energie können unsere Zellen anfangen, ihre eigenen Bestandteile zu verdauen, um eben daraus dann Energie zu binden. Das ist natürlich langfristig ist das nicht ideal.
Dieser Mechanismus.
Ja, genau. Da kann es dann tatsächlich auch zu Zellschäden kommen. Also das sollte man vermeiden. Und außerdem haben kurzkettige Fettsäuren noch eine antientzündliche Wirkung. Und sie sind wichtig für die Immunregulation.
Also für den Mechanismus, der das Immunsystem aktiviert, reguliert oder auch abschaltet, bevor es überreagiert.
Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Funktionen, bei denen kurzkettige Fettsäuren eine Rolle spielen. Also zum Beispiel beim Glukosestoffwechsel und anderen Dingen. Aber dazu wird auch noch ganz viel geforscht gerade.
Aber warum kann ich kurzkettige Fettsäuren nicht einfach direkt mit der Nahrung aufnehmen, ohne Umweg über die Bakterien, das Mikrobiom?
Ja, das kannst du schon machen. Also Butyrat zum Beispiel, das ist Buttersäure. Also klar, wie der Name sagt, die kommt zum Beispiel in Butter vor, die nimmst du dann auf. Acetat, das steckt in Essig. Aber das Problem ist. In dem Fall werden die kurzkettigen Fettsäuren, die werden dann schon im Dünndarm absorbiert und die kommen erst gar nicht bis in den Dickdarm, wo man sie eigentlich haben möchte.
Weil sie den langen Weg durchs Verdauungssystem
haben. Genau, müssen, genau, ne? Das. Und die Zellen im Dickdarm, die würden dann eben trotzdem verhungern, da kommt dann nichts mehr, okay, an. Außerdem, das ist vielleicht sogar noch relevanter, man müsste wirklich absurde Mengen zum Beispiel von Butter essen, also über ein Kilo am Tag habe ich gelesen.
Wuchs.
Ja, genau. Um überhaupt auf diese Menge Butyrat zu kommen, die die Bakterien im Darm produzieren.
Okay, also an Ballaststoffen kommen wir nicht vorbei, damit unser Körper kurzkettige Fettsäuren in ausreichender Menge bekommt, so oder so.
Ja, ganz genau. Also es kommt tatsächlich darauf an, welche Stoffwechselprodukte die Bakterien herstellen und offenbar gar nicht so sehr, welche Bakterienstämme jetzt da eigentlich vor Ort sind und wie viele man da im Darm hat, sondern es sind wirklich die Stoffwechselprodukte, die die produzieren. Und weil die eben so wichtig sind, die Metabolite, die Stoffwechselprodukte, da kann sich zum Beispiel Andreas Diefenbach vorstellen, dass das auch die Basis ist für Medikamente aus der Zukunft.
Also die meisten Daten weisen darauf hin, dass der Effekt des Mikrobioms letzten Endes nicht einfach nur die Anwesenheit von Bakterien sind, sondern die Anwesenheit von bestimmten Stoffwechselprodukten von Bakterien. Und soweit man die kann und die Pathways sozusagen kennt, die Signalpfade auflöst, dann kann ich die natürlich auch therapeutisch als Zielstrukturen benutzen, ne? Sodass ich mir gut vorstellen könnte, dass, wenn sich das Feld da weiterentwickelt, dass es wahrscheinlich diese Wege werden, die man dann am Ende in Angriff nehmen wird, ne?
Ja, was er da sagt, ist im Grunde genommen auch so ein Paradigmenwechsel in der ganzen Mikrobiomforschung. Mhm. Also Anfang der 2000er Jahre, da hat sich die Forschung vor allem darauf konzentriert, zu gucken, wer ist eigentlich da? Welche Bakterienstämme sind eigentlich da? Und man hatte so die Idee, es gibt gute und schlechte Bakterien. Das hört man auch heute, auch auf Social Media übrigens, auch immer wieder nochmal. Und heute ist der Fokus aber ein anderer. Also heute versucht die Forschung wirklich zu verstehen, was machen die Bakterien? Was produzieren die? Wie interagieren die? Und welche neuen therapeutischen Möglichkeiten ergeben sich möglicherweise daraus?
Aber dann könnte es doch auch trotzdem sinnvoll sein, wenn ich Präbiotika gezielt durch die Ernährung aufnehme.
Präbiotika, das ist ja eine Untergruppe von Ballaststoffen und die gut fermentiert werden können. Inulin ist da so ein Beispiel oder Pektin. Mhm. Und ja, wenn man Ballaststoffe aus verschiedenen Quellen isst, also zum Beispiel Haferflocken, Hülsenfrüchte, Zwiebeln, aktuell gerade Spargel, dann braucht man tatsächlich keine Präbiotika.
Also keine zusätzlichen, meinst du?
Ganz genau, ja.
Und wenn ich zu wenig Ballaststoffe esse?
Ja, dann ist es so, dass deine Bakterien, deine Darmbakterien zu wenig Futter bekommen und dann kann es eben passieren, dass die anfangen, die Schutzschicht des Darms, also die Darmschleimhaut, so anzuknabbern.
Oh.
Und ja, genau, das ist nicht so schön, das möchte man eigentlich nicht, weil was dann passiert ist eben, dass die Schleimhaut durchlässiger wird und dann können dann eben auch Bakterien durch und die verlassen ja quasi dann dieses geschlossene System und das kann dann eben Entzündungsreaktionen hervorrufen. Auf Social Media ist dann oft die Rede, insbesondere auf Social Media in der Wissenschaft auch, aber da wird es halt auch wieder inflationär benutzt von einem sogenannten Leaky Gut, also so einem durchlässigen Darm, ist damit gemeint. Und das Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das kann dann zunehmen.
Okay, um nochmal zu unserem Bild von der WG zurückzukehren. Also da sind WG-Mitbewohner, die sich anfangen, unvernünftig zu verhalten, weil sie nicht genug Ballaststoffe kriegen, weil ich sie nicht gut genug fütter.
Ja, wenn man so will, unvernünftig. Die machen einfach das, was sie machen. Die brauchen Energie und nehmen das, was da ist.
Ja, genau. Aber ungut für die gesamte
WG. Genau, so ist es, genau.
Und das muss man ja nochmal sagen, obwohl Ballaststoffe so wichtig sind. Nicht jeder kriegt jetzt automatisch Darmentzündung, wenn er zu wenig isst, aber das ist natürlich das Risiko. Und obwohl die so wichtig sind, essen die meisten von uns zu wenig davon, oder? Das weiß man.
Genau, genau. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt so 30 Gramm pro Tag. In Deutschland, da gibt es Erhebungen, da schaffen wir gerade mal so zwischen 23 und 25 Gramm im Durchschnitt.
Deutlich zu wenig. Ich sag's nochmal, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Beeren, manche Gemüse sind da auch relevant. Was braucht das Mikrobiom denn sonst noch? Worauf sollten wir noch achten?
Ja, also da decken sich im Grunde genommen die Empfehlungen in Bezug jetzt aufs Mikrobiom eigentlich mit den sehr allgemeinen Empfehlungen für gute Ernährung. Also das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel rausgibt.
Sind wir wieder beim gleichen Punkt angelangt. Also sprich, wenig rotes Fleisch, kein Alkohol oder wenigstens wenig Alkohol, nicht zu viel Zucker, sowas.
Ja, ganz genau. Möglichst viele pflanzliche Lebensmittel. Mhm. Mit bestimmten synthetischen Emulgatoren sollte man übrigens ebenfalls vorsichtig sein. Die sind oft da drin. Also jetzt gerade aktuell geht es langsam los mit Eis und so weiter. Ne? Also in Dressings oder Brotaufstrichen, überall da, wo man so eine cremige Konsistenz herstellen will.
Die erkennt man bei verarbeiteten Lebensmitteln oft an der E-Kennzeichnung in der Zutatenliste,
genau.
Oder?
Ja, genau. Und da gibt es eben Hinweise darauf, dass die im Darm die Schleimhaut schädigen können. Und dann könnten Bakterien und schützende Epithelzellen in Kontakt kommen, mhm. also Zellen von dem Gewebe, das Organe auskleidet zum Beispiel.
Wie in der Darmschleimhaut.
Genau, genau. Und in Mäusen konnte man das schon zeigen, dass das passiert.
In Mäusen, gut. Aber wie sieht es mit Studien an Menschen aus? Also ich stelle mir vor, so Interventionsstudien aus ethischen Gründen vielleicht schwierig. Also wo man eine Gruppe quasi als Versuchskaninchen nutzt im Vergleich mit der anderen Gruppe.
Ja, genau. Kann man schlecht machen. Man kann schlecht sagen, hier, diese Gruppe isst jetzt mal maximal viele Emulgatoren. Klar, das macht man nicht. Aber es gibt eine Studie aus dem vergangenen Jahr mit 154 Patienten, die Morbus Crohn hatten, die entzündliche Darmkrankheit. Mhm. Und da wurde das dann umgekehrt gemacht.
Ah.
Also haben die Forschenden untersucht, was passiert denn eigentlich bei denen, die Lebensmittel mit Emulgatoren meiden.
Interessant.
Ja. Ja, genau. Und da konnte man dann zeigen, dass bei denen, die das gemacht haben, also die weniger Emulgatoren oder keine gegessen haben, dass der Verlauf der Erkrankung positiv beeinflusst werden konnte.
Okay, also im Umkehrschluss sozusagen kann man das herleiten. Mhm. Aber nochmal abgesehen vom Weglassen, was hilft denn dem Mikrobiom? Wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, so alles, was wir sowieso schon wissen, das ist tatsächlich die Quintessenz?
Ja, das ist leider so, ne? Also, was heißt leider? Es ist vielleicht ja auch ganz gut, weil da muss man sich jetzt nicht stressen und sagen, man muss jetzt irgendwie speziell fürs Mikrobiom eine super abgefahrene Diät irgendwie machen. Nein, es ist tatsächlich so. Alles, was grundsätzlich als gesund gilt und was sich auch in epidemiologischen Studien als gesund herausgestellt hat, ist auch gut fürs Mikrobiom. Macht ja auch Sinn, weil man muss das ja auch im Zusammenhang mit dem Körper betrachten. Das ist ja eben ein Teil der Gesundheit. Mhm. Und um das auch nochmal zu betonen, es gibt keinen Quickfix, es gibt keine Präbiotika, Probiotika, keine Nahrungsergänzungsmittel, die uns das erleichtern können. Wir müssen uns gesund ernähren und gesund leben. Das ist so.
Okay, so waren wir die ganze Zeit beim gesunden Menschen. Wir haben gelernt, es ist nicht leicht, ein gesundes Mikrobiom überhaupt zu definieren. Aber im Detail ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, nicht essentiell, das zu definieren für den gesunden Menschen. Dann lass uns doch jetzt mal über Krankheiten reden. Da wird es ja vielleicht doch nochmal relevant. Welche Krankheiten sind denn eigentlich direkt mit dem Mikrobiom assoziiert?
Ja, jetzt wird es tricky. Oha. Denn fast jede Krankheit hat irgendwie Assoziationen mit dem Mikrobiom. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal Depression. Da wird der Einfluss des Mikrobioms gerade diskutiert und da gibt es ein paar Studien, die Korrelationen aufzeigen. Denn bestimmte Metabolite von Bakterien, die können das Immunsystem chronisch auf einem niedrigen Niveau aktivieren und das wiederum kann dann eben Depressionen und Angststörungen begünstigen.
Aber da stellt sich ja schon die Frage nach der Kausalität, beziehungsweise nach Henne und Ei. Also was war zuerst da?
Ja, genau so ist es. Also die Frage, was beeinflusst hier eigentlich was? Mhm. Wirkt das Mikrobiom über die Darm-Hirn-Achse auf die mentale Gesundheit oder ist es genau andersrum?
Wenn man nur sequenziert, sieht man halt nur Veränderungen. Und dann, glaube ich, ist immer die Frage, ne, also ich sag mal, bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel hat man auch Veränderungen im Mikrobiom befunden. Aber diese Menschen oder diese Patienten haben oft auch eine ganz veränderte Lebensweise, die ernähren sich anders. Und das kann natürlich dann gleich einen Effekt aufs Mikrobiom haben. Also da wird es dann schon schwierig.
Aber es gibt ja auch Studien, die einen Zusammenhang zu neurodegenerativen Erkrankungen zeigen zum Beispiel.
Bei Alzheimer und Demenz zum Beispiel, da spielen Darmbakterien möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung oder auch bei dem Verlauf. Aber auch hier ist die Kausalität noch nicht geklärt. Also das ist schwierig, denn vor allem lassen sich nicht einzelne Bakterienarten identifizieren, die jetzt ursächlich für diese Krankheiten verantwortlich gemacht werden könnten. Dazu jetzt noch mal die Biowissenschaftlerin Anna Burichter von der TU München.
Und es ist sehr schwierig, würde ich behaupten, jetzt mal unmöglich, ein Bakterium zu finden, was, also jetzt ausgesehen von echten pathogenen Krankheitserregern, was wirklich in allen, überall wo es auftaucht, Probleme macht. Weil die eben die Funktion des Bakteriums selber, aber auch die Umgebung, in der es ankommt, extrem verändern, was es für Effekte hat oder haben kann. Ich finde immer nur Assoziationen. Menschen mit Krankheit A haben dieses Bakterium öfter, mehr, weniger. Ich weiß aber, erstens ist es in den anderen Menschen auch da, dann weiß ich nicht, ist es da, hat es diese Krankheit verursacht oder ist es eine Folge? Also man weiß Ursache und Wirkung nicht. Deswegen würde ich sagen, ist es extrem schwierig, ein spezifisches Bakterium als gut oder schlecht zu identifizieren.
Okay, also auch da gibt es noch zu viele Unbekannte. Ich bin ja aber hartnäckig. Ich frage mal nach anderen Krankheiten. Also wenn man zum Beispiel an entzündliche Darmerkrankungen denkt, das ist ja einerseits relativ plausibel und ich habe es aber auch gelesen, dass da das Mikrobiom durchaus als Faktor anerkannt ist.
Genau, ja, da ist die Evidenz ganz gut. Das sagt auch Dirk Haller, der Ernährungswissenschaftler aus München.
Auf tierexperimenteller Ebene gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Erkrankungen, wo man Kausalität eigentlich toll gezeigt hat. Chronische Darmentzündung mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ganz toll. Allerdings muss muss man einfach sagen, und das ist eben die Komplexität. Die chronische Darmentzündung ist eine Erkrankung, die basiert auf einem veränderten Immunsystem. Und ganz speziell, weil bestimmte Antigene diese chronische Entzündung treiben. Ein bisschen paradox, weil die Erkrankung wirklich klar mit vielen Hinweisen auf unterschiedlichen Ebenen zum Mikrobiom deutet, aber in der Behandlung eine der schwierigsten ist.
Also man weiß, dass das Mikrobiom da ein Faktor ist bei diesen Darmentzündungen. Man weiß nur noch nicht genau, was man daraus für Schlüsse für die Behandlung ziehen kann.
Ja, es gibt aber noch eine andere Erkrankung und da kann man das Wissen um den Einfluss des Mikrobioms, den kann man da tatsächlich schon therapeutisch nutzen.
Mhm.
Da geht es nämlich um eine akute Darmentzündung, die auch oft auf Intensivstationen Probleme macht. Die wird verursacht von einem Bakterium, das Clostridioides difficile heißt.
Mhm.
Und welche Rolle da das Mikrobiom spielt, das hat mir Andreas Diefenbach nochmal erklärt.
Wenn man Antibiotika nimmt, und da gibt es auch spezifische Antibiotika, dann werden grundsätzlich die Diversität des Mikrobioms erniedrigt. Und dann können solche Keime, Clostridioides ist ein Beispiel, aber auch andere Keime, können sich dann sozusagen in diesem Ökosystem viel besser durchsetzen und können dann Krankheiten machen. Das macht auf Intensivstationen wirklich unangenehme Enddarmentzündungen im Prinzip, die ganz schwer zu behandeln sind teilweise und typischerweise durch noch mehr Antibiotika behandelt werden. Ne? Und da gab es eine interessante Studie in Holland, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her, die aber der Ausgang war so ein bisschen sensationell, weil es war so, dass man hat dann die Patienten in 2 Gruppen eingeteilt, hat gesagt, okay, den einen lassen wir die normale Therapie zukommen, den anderen geben wir eine Infusion über den Darm, über eine Darmsonde hat man das da gelöst, von Stuhl, der noch divers ist sozusagen, also der vor der Antibiotikatherapie abgenommen wurde. Und was man da gesehen hat, ist, dass das heilend war. Ja? Also das heißt, was sie zeigen konnten, ist, wenn man das macht, so eine Stuhltransfer oder manche nennen das auch fäkale Mikrobiomtransplantation, dann stellt man wieder die Diversität des Mikrobioms her und in diesem dann breiten Ökosystem wird der Keim dann wieder zurückgedrängt.
Also man hat Stuhl, ich hader übrigens immer ein bisschen mit diesem Wort, weil es natürlich... Aber es ist das korrekte Wort. Man hat Stuhl von gesunden Menschen genommen, den Kranken verabreicht, quasi wie ein Zäpfchen, und konnte damit die Erkrankung zurückdrängen.
Ja.
Für manche klingt das vielleicht ein bisschen gruselig, aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwie plausibel. In anderen Bereichen gibt es solche Methoden ja auch, bei der Blutspende zum Beispiel oder bei der Stammzellspende.
Ja, genau. Und diese Studie, die Andreas Diefenbach da gerade zitiert hat, die musste übrigens aus ethischen Gründen abgebrochen werden.
Ah, okay, doch nicht so gut? Warum
denn?
Ja,
doch, 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 es war richtig gut. Aber dieser Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen, der war so dramatisch, dass man gesagt hat, das ist ethisch nicht vertretbar, dass man Patienten diese Therapieform vorenthält.
Krass. Also nicht, weil es den Probanden geschadet hätte, sondern weil man keine Kontrollgruppe mehr bilden mochte, die nichts oder ein Placebo bekommen hätte. Also nicht, weil es zu schlecht war, sondern weil das Konzept zu erfolgreich war.
Ja, und das hat sich auch dann in anderen Studien wiederholt, wenn man so möchte. Da zeigt sich, die Evidenz ist bei dieser Infektion wirklich richtig gut. Also es klappt in 80-90% aller Fälle.
Wow. Dann wird das doch jetzt bestimmt standardmäßig angewandt.
Ja, noch nicht. Das ist nämlich tricky aus regulatorischen Gründen. Und das liegt eben daran, dass man mit Stuhl arbeitet. Das kannst du dir vorstellen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt jemandem eine Kochsalzlösung über die Vene gibt.
Ah, jetzt sind wir bei dem regulatorischen Albtraum, den wir vorhin schon angedeutet bekommen haben.
Ein Problem in Deutschland ist, dass in Deutschland, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, die Mikrobiomtherapie als echte Therapie nicht zugelassen wird von unseren Behörden. Bei uns ist das Mikrobiom quasi durch die Pharmabehörde gesteuert. Und die Pharmabehörde, also eine Behörde, die sich dann hauptsächlich mit Sterilität von Arzneimitteln zum Beispiel, das ist natürlich ganz schwer für die übereinzubringen, dass man jetzt dann so ein unsteriles und natürlich auch oft nicht so gut charakterisiertes Material, ne, in den Menschen einbringt. Und sodass in Deutschland eigentlich Mikrobiomstudien nur als Heilversuche möglich sind. Ein Heilversuch heißt, wenn ich alle anderen Optionen ausgeschöpft habe, dann kann ich das machen. Das passiert auch in der Charité ab und an schon mal. Aber wie gesagt, nur wirklich in ausgewählten einzelnen Fällen. Flächendeckend und durch Studien unterlegt, können wir das in Deutschland derzeit nicht machen.
Ich muss aber mal sagen, intuitiv finde ich das schon nachvollziehbar, dass sich bei der Zulassung da Unsicherheiten ergeben, wenn ein Produkt erstmal nicht steril ist. Also wenn man gar nicht so genau weiß, auch was da alles noch so drin ist. Gibt es denn aber auch einen konkreten Grund dafür, dass die Behörde, die für die Regulierung zuständig ist, da zurückhaltend ist? Also das Paul-Ehrlich-Institut ist es in so einem Fall ja. Also gibt es da nicht kalkulierbare Risiken, wenn man mit dem Mikrobiom eines anderen Menschen auch Mikroben überträgt, die schädlich sein können, ohne dass man das vorher wissen konnte? Beziehungsweise wie ausführlich wird so eine Stuhlspende überhaupt analysiert vorher?
Ja, üblicherweise nimmt man da einfach Stuhl von gesunden Menschen. Mhm. Und das Problem mit der Analyse ist, dass du ja gar nicht so genau weißt, wonach suchst du. Mhm. Weil man ja auch gar nicht so genau weiß, welche Bestandteile in diesem Stuhl sind es jetzt, die hoffentlich die positiven Effekte verursachen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben das Problem bei der Geschichte. Und es gibt durchaus Risiken, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ein bisschen ausführlicher. Aber trotzdem wird gerade ganz intensiv zu verschiedenen Darmkrankheiten erforscht, was Stuhltransfer bringen kann. Mhm. Denn während das Verfahren jetzt bei Clostridioides difficile in 80-90% eine Heilung erzielen kann, sind es zum Beispiel bei Colitis ulcerosa, je nach Studie, so zwischen 30-40% und bei Morbus Crohn ist es nochmal deutlich darunter.
Okay, das ist nicht viel.
Nee, genau. Also es ist alles noch so ein bisschen random. Aber man kann trotzdem super wertvolle Erkenntnisse aus diesen ganzen Studien gewinnen, das sagt dir Kalla.
Der Fäkaltransfer hört sich ja schon sehr alchemistisch noch an. Ja? Man weiß nicht, was man tut und man hofft auf das Beste. Und manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Ja? Und man weiß nie dann so ganz genau, wenn es nicht klappt, warum. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt in die eingetragenen Studienregister mal reinguckt, dann sieht man, dass viele, viele dieser Fäkaltransferstudien im Moment am Laufen sind. Und das ist auch gut so, weil sie tatsächlich, sagen wir mal so, das Feld abgrasen und Plausibilität herstellen, wo und wo nicht eventuell mikrobiombasierte Therapie anwendbar ist.
Das hat er sehr schön gesagt, das hört sich alchemistisch an, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Aber also mit ein bisschen Zuversicht kann man schon sagen, wenn es so wahnsinnig viele Studien gibt, womöglich wird aus diesem Stuhltransfer oder Fäkaltransfer doch noch ein Therapiemodell für die Zukunft, auch in Deutschland. Mhm. Für chronische entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel. Schöne Vorstellung eigentlich, dass es dann nicht nur Blutbanken gibt für Blutspende, sondern auch
du kannst nicht lassen.
Stuhlbanken.
Genau, Stuhlbanken.
Bei denen man dann auch spenden kann. Was ist eigentlich mit Krebs, Darmkrebs? Da ist ja Früherkennung der alles entscheidende Punkt und man kann anders als bei anderen Krebsarten auch Vorstufen erkennen. Also trotz aller Unwägbarkeiten, meine konkrete Frage, kann man das Mikrobiom im Darm, trotz aller Unwägbarkeiten, kann man das nicht auch für eine frühzeitige Diagnose bei Krebs nutzen?
Mhm, ja, möglicherweise. Da wird auch gerade super viel dran geforscht, dass man das irgendwann nutzen kann. Das Interessante ist nämlich, dass bei Menschen mit Dickdarmkrebs sozusagen das Muster im Mikrobiom, dass das ein anderes ist als bei gesunden Menschen. Also man guckt nach sogenannten Mikrobiom-Signaturen, die sich eben unterscheiden bei Krebserkrankten von gesunden Menschen.
Und da kann man Muster erkennen, also da gibt es Gemeinsamkeiten.
Ja, genau.
Und das Erstaunliche ist, dass tatsächlich hier über diese interindividuelle Variabilität, über Kohorten, über den ganzen Globus ähnliche Signaturen rauskristallisieren. Und das ist tatsächlich sehr hoffnungsfroh, stimmt uns das? Weil das theoretisch diagnostisch verwertbar wäre. Da erreicht man so eine Art 80% Trefferquote und das ist noch nicht gut genug, um wirklich individuelle Diagnostik zu betreiben.
Schade.
Ja, genau, also noch nicht gut genug, aber eigentlich auch schon bemerkenswert, 80%, finde ich. Aber genau, du kannst dir halt vorstellen, wenn du bei 80% bist, dann hast du trotzdem super viele falsch-positive Befunde. Mm. Und das löst ja dann auch immer was aus. Also wir reden immerhin über Krebs, da kannst du dir vorstellen, da hängt dann ein ganzer Rattenschwanz dran. Aber stell dir das mal vor, man könnte in Zukunft einfach eine Stuhlprobe abgeben und daraus kannst du dann ablesen, ob man Darmkrebs hat oder vielleicht gerade dabei ist, den zu entwickeln. Das wäre doch irgendwie...
Also statt Darmspiegelung wäre ja deutlich unaufwendiger für alle Beteiligten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich die Idee. Und da wird auch hier gerade bei uns in Deutschland super, super viel dran geforscht. Zum Beispiel im Rahmen des Permikion-Projekts. Da haben sich eben verschiedene Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen, um eben genau solche Darmkrebs-Screening-Tests und eben dann auch daraus abgeleitet zielgerichtete Therapien zu finden, zu entwickeln. Aber das geht bislang leider noch nicht. Also bislang ist die Darmspiegelung nach wie vor das allerbeste Instrument in Sachen Vorsorge.
Gebt uns Gelegenheit, das nochmal zu sagen. Kann man gar nicht oft genug sagen, weil die Darmspiegelung ist eins der wenigen wirklich flächendeckenden Screenings, risikogruppenunabhängig, die wirklich unumstritten ist unter den Fachleuten, die sich mit Screenings beschäftigen. Also Empfehlung, Männer ab 50, Frauen ab 55, verhindert nachweislich Krebs. Und es gibt sogar auch Ärzte, die sagen, auch Frauen sollten das eigentlich schon ab 50 alle 10 Jahre machen, zahlt die Kasse aber noch nicht regulär. Aber zurück zu diesen Signaturen, also zu diesen auffälligen Mikrobiomzusammensetzungen. Bedeutet das denn, dass diese Signatur, die in der Forschung da international aufgefallen ist bei Krebspatienten, wenn man die hat, dass die auch wirklich mutmaßlich Krebs verursacht oder ist das erstmal nur eine Korrelation? Also auch da wieder die Frage, was war zuerst da?
Ja, man weiß es nicht tatsächlich. Man weiß es nicht. Die Kausalität ist hier noch nicht so ganz klar.
Weil auch denkbar ist, dass der Krebs an sich wiederum das Mikrobiom verändert.
Genau, genau. Also eine Signatur, die sagt erstmal nur, Achtung, Achtung, hier ist ein Muster. Und das ist typisch für Kranke. Mhm. Aber die sagt halt nicht automatisch, dass die Bakterien, die man da eben gefunden hat in diesem Muster, dass die das sind, die auch den Krebs verursacht haben. Ne? Also Dirk Haller hat mir nochmal erklärt, dass es da eine ganze Reihe von möglichen Hypothesen zu gibt. Und es zum Beispiel auch einzelne Bakteriengattungen gibt, die da eine Rolle spielen konnten und die gerade auch diskutiert werden.
Zum Beispiel?
Fusobakterien sind zum Beispiel, die sind eigentlich im Mundraum zu Hause und bei Parodontitis, ne, bei so einer chronischen Zahnfleischentzündung, da sind die dann massiv erhöht. Und das kann dann passieren, also wenn du das hast, eine bakterielle Zahnfleischentzündung bis hin zum Knochenabbau, dann können die in den Darm wandern und sich da ansiedeln. Mhm. Und die findet man durchaus bei vielen Darmkrebspatienten im Tumorgewebe, diese Bakterien.
Und was machen die da im Tumorgewebe? Hat man da schon Anhaltspunkte?
Die stehen im Verdacht, das Tumorwachstum zu beschleunigen einerseits und aber auch das Ansprechen auf zum Beispiel eine Chemotherapie zu verschlechtern. Da gibt es jetzt verschiedene Studien, die das gezeigt haben. Aber warum das so ist und ob diese Bakterien aus dem Mundraum, ob die tatsächlich dann den Krebs im Darm auch auslösen, das ist noch nicht klar. Mhm. Da gibt es aber noch ein anderes interessantes Bakterium, das erforscht auch Dirk Haller zusammen mit seinem Team gerade. Das kommt bei vielen Menschen vor im Mikrobiom, also ist nichts Besonderes, wenn man das hat. Aber bei gesunden Menschen ist der Anteil im Mikrobiom relativ gering.
Wir sind sehr interessiert an Desulfovibrio beispielsweise. Desulfovibrio produziert Schwefelwasserstoff, was in höheren Konzentrationen auch zelltoxisch ist.
Es gibt übrigens Hinweise, dass sich Desulfovibrio ausbreiten kann, wenn jemand super viel Fleisch isst.
Wir hören hier eine ganze Menge Bakterien, von denen noch nie jemand gehört hat. Ich bin voller Bewunderung, wie lässig du die Namen raushaust. Hast geübt vorher, ne?
Ja, genau. Erster Versuch. Genau, und dann gibt es auch noch Genotoxine. Das sind dann sehr potente Giftstoffe, die die DNA schädigen können und die eben auch von Bakterien hergestellt werden können. Mhm. Über die Jahre und Jahrzehnte können sich dadurch dann eben auch Mutationen ansammeln und eventuell irgendwann Krebs verursachen. Dazu gehört zum Beispiel Colibactin.
Coli kommt mir bekannt vor. Das hat bestimmt was mit E. coli zu tun, oder? Genau. Also Bakterien, die kennen wahrscheinlich viele, die natürlicherweise im Darm vorkommen, aber einige Stämme können auch ziemlich krank machen, fiese Durchfallerkrankungen.
Ja, genau. Und Colibactin ist eben so ein Stoff, der von ganz bestimmten E. coli-Stämmen hergestellt wird.
Wenn dieses Toxin schon im frühen Kindesalter quasi aufs Darmepithel trifft, ist es ein Prädiktor für Kolorektalkarzinom. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass tatsächlich auch Toxine da eine Rolle spielen und schon die Exponierung im sehr frühen Kindesalter stattfindet.
Also du siehst, es gibt so eine ganze Reihe von Bakterien, die im Zusammenhang mit Darmkrebs wissenschaftlich auch betrachtet werden, diskutiert werden. Was auch eine Rolle spielen könnte, sind eben zu wenig Butyrat produzierende Bakterien, von denen hatten wir eben schon mal gehört.
Buttersäure.
Genau, die kurzkettigen Fettsäuren. Aber grundsätzlich muss man festhalten, dass es wahrscheinlich mehrere Ursachen gibt. Vor allem, die wirken über einen richtig langen Zeitraum, weil sich Darmkrebs ja langsam entwickelt. Das geht nicht von heute auf morgen und das hat Dirk Haller auch nochmal betont.
Das heißt also, ganz unterschiedliche Mechanismen können hier eine Rolle spielen. Und jetzt muss man, glaube ich, einfach der Fairness halber halt sagen, dass Kolorektalkarzinom hat eine Pathogenese über Dekaden. Ja, das heißt, wir reden hier über 10, 20, 30 Jahre mögliche Inkubation, die hier durchs Land geht und wahrscheinlich multifaktoriell ist. Ja. Aber Umweltfaktoren sind eine ganze Reihe zu definieren. Das Mikrobiom ganz sicherlich eines davon, aber viele andere eben auch. Und da gehören auch Ernährungsverhalten mit dazu. Und das insgesamt erhöht dann schrittweise das Risiko.
Also das Mikrobiom spielt bei Darmkrebs offenbar eine Rolle und es gibt auch schon bestimmte Mechanismen, die in dem Kontext untersucht werden, aber einen ganz klaren Ursache-Wirkungsnachweis gibt es da auch noch nicht. Trotzdem kann man mit ballaststoffreicher Ernährung, Bewegung und natürlich mit regelmäßigen Darmspiegelungen vorsorgen.
Und gute Mundhygiene, das könnte theoretisch auch noch sinnvoll sein. Das ist noch nicht so ganz bewiesen, aber die Idee ist eben weniger Parodontitis, weniger Fusobakterien im Mund und damit auch weniger Fusobakterien im Darm.
Und mal ehrlich, mit zweimal täglich Zähneputzen und Zahnseide macht man ja eh nichts verkehrt.
So ist es.
Jetzt drängt sich die Frage aber geradezu auf, kann man das, was über die Rolle des Mikrobioms bei Krebs immerhin schon rausgefunden wurde, nicht doch irgendwie therapeutisch nutzen?
Ja, das kann man tatsächlich und da gibt es super spannende Erkenntnisse zu. Zum Beispiel bei Krebspatienten, die eine Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren bekommen.
Checkpoint-Inhibitoren, da geht es um die Regulation des Immunsystems, um zu verhindern, dass Krebszellen sich für das Immunsystem unsichtbar machen können. Wer genau wissen will, wie das funktioniert, ich habe es da nämlich auch gelernt, kann das in unserer Synapsenfolge zu personalisierter Medizin nachhören. Ist noch gar nicht so lange her.
Genau, und wie jetzt der Zusammenhang ist zum Mikrobiom, beziehungsweise wie der sein kann, das hat mir Andreas Diefenbach nochmal erklärt.
Diese Therapien funktionieren bei einer Subgruppe von Patienten nicht. Das wusste man schon eine Weile, obwohl die Strukturen, die da eigentlich benötigt werden, alle da sind.
Also in Bezug auf den Tumor.
Auf den Tumor, genau. Das heißt, die Immunaktivierung funktioniert nicht, obwohl sie eigentlich da sein sollte. Mhm. Ja. Und dann haben relativ viele große Studien gezeigt, dass der Hauptunterschied zwischen den Leuten oder den Menschen, die reagieren und denen, die nicht reagieren, war das Mikrobiom.
Das heißt, das Mikrobiom hat in diesen Fällen darüber entschieden, ob diese Form der Immuntherapie funktioniert hat oder nicht. Da muss man aber bedenken, da geht es ja nicht um gesunde Menschen, sondern die hatten alle vorher schon eine Chemotherapie. Also war vermutlich auch das Mikrobiom schon in Mitleidenschaft gezogen, oder?
Ganz genau. Und da wird jetzt gerade auch extrem viel dran geforscht, wie man genau das schaffen kann. Also wie kann man zum Beispiel Therapien mithilfe von Mikrobiomveränderungen entweder wirksamer machen oder auch die Wirksamkeit, wenn die verloren gegangen ist, wiederherstellen. Und da gibt es erste Studien bereits, auch am Menschen dazu, zum Beispiel von einem israelischen Forscherteam. Und die haben 10 Melanompatienten gehabt, bei denen die Immuntherapie eben nicht mehr funktioniert hatte. Und denen haben die dann eine Stuhltransplantation gegeben.
Also dieser Fäkaltransplantation.
Genau, genau. Ja, von Patienten, bei denen dieselbe Therapie gut funktioniert hat.
Ah, nicht von gesunden, genau, sondern von tatsächlich erkrankten Patienten. Melanom, also Hautkrebs. Und was kam raus bei der Studie?
Also von diesen 10 Patienten, die in dieser Studie beteiligt waren, da haben plötzlich 3 angesprochen. Also deren Tumor hatte sich messbar zurückgebildet. Bei einem schrumpfte der Tumor sogar über mehr als 50%, also ganz erheblich. Weitere 3, die hatten dann eine stabile Erkrankung mit einem stabilen Verlauf. Und das heißt, der Tumor wuchs nicht weiter. Und 4 sprachen nicht an. Das hat dann nichts bewirkt.
Okay, das klingt aber nach eher gemischten Ergebnissen, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Habe ich so beim ersten Lesen auch gedacht. Und dann dachte ich, naja, okay, aber es ist ja ganz wichtig zu wissen, diese Patienten in dieser Studie, das waren ja welche, da hatte man schon ungefähr alles probiert, ne? Also da war das, hatte die Immuntherapie vorher nicht mehr funktioniert, obwohl es auf dem Papier so aussah, dass doch eigentlich ihr Tumor darauf reagieren müsste. Und unter dieser Prämisse, dass man da ja nicht irgendwie eine Grundgesamtheit hat, wo man erstmal alle möglichen Therapien noch machen kann, sondern sozusagen eine hat, wo man schon alles probiert hat, finde ich, das sind schon ziemlich hoffnungsvolle Ergebnisse tatsächlich. Also auch im Sinne von Proof of Concept.
Weil man überhaupt zeigen konnte, dass man das Mikrobiom nutzen kann, damit mehr Menschen von Immuntherapie profitieren.
Ja.
Also ganz grundsätzlich.
Genau.
Du hast ja vorhin die Zulassungsproblematik bei diesem Stuhltransfer erklärt. Da frage ich mich, gibt es denn eigentlich auch Medikamentenentwicklungen, die aus den Erkenntnissen zum Mikrobiom resultieren? Also wo man nicht das Problem hat, wir arbeiten mit einem nicht sterilen Produkt. Also kann man da auch einen anderen Weg gehen, jenseits herkömmlicher Probiotika, die eben auch nur bedingt funktionieren und Fäkalspende?
Ja, genau, die gibt es. Über Darmentzündungen durch Clostridioides difficile haben wir ja eben schon gesprochen. Also du erinnerst dich da vielleicht an diese holländische Studie mit dem Stuhltransfer, die man abbrechen musste. Und in den USA, da gibt es sogar bereits Medikamente, die auf Basis von gereinigten, aufbereiteten Darmbakterien entstanden sind. Ja, und das funktioniert wohl sehr gut, das sagt dir Kalla.
Der wichtige Punkt bei dieser Clostridieninfektion ist, dass tatsächlich therapeutisch Medikamente entwickelt wurden, die wirklich funktionieren. In den USA zugelassen, soweit ich weiß, leider in Europa noch nicht. Rettet eindeutig Leben.
Solche Medikamente würden ja dann diese regulatorischen Probleme lösen, weil sie kein heterogenes, unsteriles Produkt sind.
Genau, und wahrscheinlich würde die Behandlung dadurch auch eben sehr viel sicherer.
Inwiefern sicherer?
Ja, man muss sich das immer vorstellen. Also so ein Fäkal-Mikrobiotika-Transfer, der kann auch tatsächlich mal richtig schief gehen. Mhm. Das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet. Andreas Diefenbach hat mir das auch mal erklärt.
Also es gab zum Beispiel Studien, wo man versucht hat, glaube ich, mit Stuhltransplantation oder auch mit Bakterienspezies, die positive Effekte realisieren sollten, versucht hat, glaube ich, Pankreatitis zu behandeln. Es ging nicht gut. Und ich glaube, ein Grund war, dass die halt eine gestörte Barriere auch haben. Ja, dann gehen die Keime, kamen dann irgendwo hin, wo sie nicht sein sollen. Und wenn Sie sich jetzt irgendeinen Lactobacillus oder so, ja, in die Vene spritzen, ist das auch nicht gut. Ja. Das macht krank. Mhm. Ja.
Das klingt ganz schön hart. Ja, erklär nochmal genauer.
Ja, genau. Ja, was er im Prinzip sagt, ist ja, dass bei dieser schweren Pankreatitis, also einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, da ist sowieso die Darmbarriere gestört. Das gehört irgendwie zum Krankheitsbild dazu und auch vielleicht fängt auch mit der Behandlung zusammen, die man dann sonst bekommt. Also das bedeutet eben, ne, wir erinnern uns an Leaky Gut etc., durchlässige Darmbarriere, da können dann Bakterien aus dem Darm raus, sonst wohin gehen. Und wenn man dann plötzlich Millionen lebende Bakterien reingibt per Sonde in den Dünndarm, also Stuhltransfer macht, dann wandern die durch die kaputte Wand ins Blut.
Und dann kriegt man am Ende eine Sepsis, also das, ja, was wir Blutvergiftung nennen.
Ja, genau, zum Beispiel das kann passieren. Oh. Das heißt eben, daran sieht man, dieses Verfahren ist einfach noch nicht universell einsetzbar. Es gibt Krankheiten, da ist die Darmbarriere so gestört, dass es dann richtig gefährlich werden kann. Ein anderes Beispiel dafür sind sogenannte Graft-versus-Host-Krankheiten. Da stellt das auch ein Riesenproblem dar.
Das musst du, glaube ich, kurz erklären, Graft-versus-Host.
Ja, das musste ich auch nachlesen. Davon spricht man nämlich, wenn jemand zum Beispiel eine Leukämie, eine Knochen Marktransplantation bekommen hat. Mhm. Also dann wächst ja plötzlich ein komplett neues Immunsystem in diesem Körper heran.
Der Sinn der Sache eigentlich.
Ja, genau, so ist es. Und dieses neue System, das kann er dann plötzlich feststellen, Moment, das hier ist ein fremder Körper.
Und dann alles auf Angriff. So ähnlich wie bei einer Autoimmunreaktion?
Genau, es ist aber in dem Fall ja so, dass sozusagen nicht das eigene Immunsystem auf Angriff geht, sondern das transplantierte Immunsystem. Ne? Und das fängt dann plötzlich an, den Organismus anzugreifen. Es passiert sogar relativ häufig. Man geht davon aus, dass das so in 30-70% aller Fälle passiert. Also, dass diese Komplikation dann eintritt. Und hier kommt jetzt das Mikrobiom ins Spiel. Denn bei so einer Knochenmarktransplantation ist es so, dass die Patienten im Vorfeld häufig schon Chemotherapie bekommen haben, die haben Antibiotika bekommen und das macht ja was mit dem Mikrobiom. Also das heißt, das schwächt das Mikrobiom und in der Folge kann es eben dann auch sein, dass die Darmbarriere geschwächt ist und all das führt eben dazu, dass das Risiko für diese schweren Graft-versus-Host-Reaktionen besonders erhöht ist.
Also dann kann Stuhltransfer, obwohl er eigentlich so vielversprechend ist, gefährlich werden.
Genau, und da gibt es jetzt gerade ganz viel Forschung im Hinblick auf definierte Bakterienkonsortien, also einzelne Stämme, die man isoliert und die man dann geben kann, wie zum Beispiel bei diesen Medikamenten aus den USA, die dir Kalla eben angesprochen hat. Da bemüht man sich einfach so eine gewisse Kontrolle reinzubringen, also das Ganze so ein bisschen im Hinblick auf die Folgen besser abzusehen und so weiter. In Europa gibt es da auch gerade eine Phase-3-Studie dazu.
Also zusammengefasst, je nach Krankheitsbild könnte man mit kompletten Stuhltransfers arbeiten oder auch mit einzelnen Stämmen, wie gerade gehört. Und es gibt auch Versuche, Medikamente auf Basis von konkreten Stoffwechselprodukten von Bakterien herzustellen. Also verschiedene Möglichkeiten, das Mikrobiom positiv zu beeinflussen im Krankheitsfall. Das heißt, die Zukunftsparole lautet sozusagen präziser eingreifen, zielgerichteter.
Ja, genau. Also man will weg von diesen Zufalls- oder sich zufällig anfühlenden Ergebnissen und besser steuern. Und dazu würde ich in diesem Kontext gerne noch mal zwei andere Ansätze vorstellen, die ich jetzt besonders spannend fand in der Recherche. Also diese eine Möglichkeit ist nämlich, Bakteriophagen zu nutzen, um das Mikrobiom ganz gezielt zu verändern.
Das sind Viren, die Bakterien fressen. Bakteriophagen wird schon lange, weiß ich, immer wieder als Alternative zu Antibiotika gehandelt.
Genau, ja.
Ich glaube, an der Stelle müssen wir einen kleinen Transparenzhinweis machen. Du, Melanie, hattest eine kurze Phase in deinem Berufsleben, in der du nicht journalistisch gearbeitet hast, sondern für eine Firma in dem Bereich, ein Start-up, das sich auf Phagen spezialisiert hatte. Das ist aber schon ein paar Jahre her, oder?
Genau, ja, vor 4 Jahren war das, ja.
Und um diese Firma soll es hier auch gar nicht gehen, aber kurz trotzdem nochmal kritisch nachgefragt, du hast auch keine Anteile bei denen?
Nee, gar nicht, habe ich nicht und die haben auch ein ganz anderes Feld, auf dem die aktiv sind. Mhm. Genau, ich habe mit denen heute gar nichts mehr zu tun. Was aber geblieben ist, ist meine Leidenschaft für Phagen. Ich finde es total faszinierend und ich springe sofort immer auf Themen an, wo die eine Rolle spielen, weil ich es einfach cool finde tatsächlich. Also dieser Mechanismus, dass man irgendwie so einen Bakterienfresser irgendwo reinschmeißt und in dem Fall zum Beispiel ins Mikrobiom, also die Vorstellung und der dann gezielt schädliche Bakterien da rausnimmt aus dem Ganzen. Das ist irgendwie, finde ich, eine coole Idee, ohne Antibiotika solche Dinge zu machen. Und das Ding bei Antibiotika ist ja eben auch, dass das zwar oft sehr gut funktioniert, aber dass ja nicht nur schädliche Bakterien platt gemacht werden oder die krank machen. Und deswegen eben die Idee, Bakteriophagen einzusetzen, um einzelne Bakterienstämme ins Visier zu nehmen, von denen man auch weiß, dass die gerade Probleme machen.
Weil diese Viren also die Bakteriophagen, auch wirklich nur bestimmte
Fressen. Genau, die sind total spezifisch. Das ist wirklich so Schlüssel-Schloss-mäßig. Mhm. Und dazu forscht unter anderem eine Gruppe an der Technischen Universität München. Teil dieses Teams ist Mikrobiologin Mala Geismeier und die hat mir das mal genauer erklärt.
Wir versuchen ja eben Phagen sozusagen als Präzisionswerkzeug zu benutzen. Wir versuchen dann eben gezielt unser eines Bakterium loszuwerden mit dem Cocktail und durch ein anderes zu ersetzen. Ich bin da immer vorsichtig mit Aussagen, aber zumindest scheint es schon so, als ob es relativ gut funktioniert in den Situationen, die wir testen. Also wir haben verschiedene eben Ausgangsbakterien-Communities sozusagen, von zum Beispiel Patienten, die eine Transplantation bekommen haben von Zellen, also die hatten eigentlich Blutkrebs. Und da ist es so, dass man normalerweise, wenn man diese Transplantation bekommt, sehr viel Chemotherapie und Antibiotika und so bekommt und das dann eben auch das Darmmikrobiom ziemlich schädigt. Und wenn man sich anguckt, wie quasi die Bakterien-Community vorher und nachher aussieht, sieht man dann auch zum Beispiel unterschiedliche Effekte in dieser Phagentherapie.
Da muss ich kurz nachfragen, wie genau kann das denn aussehen? Man untersucht Bestandteile des Darmmikrobioms von Patienten, identifiziert schädliche Bakterien, von denen zu viele da sind und gibt den Patienten dann einen Cocktail mit ganz verschiedenen Phagen, also therapeutischen Viren, und die fressen dann die auffälligsten Bakterien weg, oder wie?
Ja, also den Patienten nicht, weil das Ganze bis jetzt sich ausschließlich im Labor, also in vitro, abspielt.
Okay.
Genau, aber die Idee, so wie du das skizziert hast, ist
wäre schon so
richtig, genau. Mhm. Aber das wird auf jeden Fall noch einige Jahre dauern, bis daraus dann eventuell eine Anwendung am Menschen entstehen kann.
Eventuell. Und der andere Ansatz, den du erwähnt hattest?
Da geht es um genetisch veränderte Bakterien. Also da ist die Idee, dass man mithilfe von Genscheren zum Beispiel ein Darmbakterium nimmt und das dann so verändert, indem man therapeutische Gene da einbaut, dass diese Bakterien das nützliche Butyrat plötzlich herstellen. Mhm. Das ist so eine Idee, ne? Also das ist dann wie so eine kleine Mini-Fabrik im Darm, die eben Sachen herstellt, die für uns gut sind und die man identifiziert hat als gesundheitsförderlich.
Mini-Fabrik vor Ort direkt.
Ja, genau, genau. Mhm,
praktisch.
Also dieser Ansatz, der guckt sich also eher an, okay, was ist denn die Funktion des Mikrobioms? Und da ist halt die Idee, gezielt Dinge reinzugeben, die nützlich sind.
Du sagst schon Idee, lass mich raten, auch das ist noch absolute Zukunftsmusik.
Ganz genau. Und insgesamt muss man einfach festhalten, damit wir also weiterkommen, gerade in Sachen Therapie, müssten wir das Mikrobiom in seiner Gesamtheit, also alles das, was es macht, wie es mit unserem Immunsystem, unserem ganzen Körper interagiert, noch viel, viel besser verstehen, als das heute der Fall ist. Und das hat mir Dirk Haller auch nochmal ganz gut zusammengefasst.
Wir sprechen ja immer hier auch von dieser Dark Matter, also wo wir eigentlich keine Ahnung haben, was da noch so ist. Ja, wir haben 60-70% der Bakterien im Darm noch nicht kultiviert. Wir kennen mindestens 40% der Genabschnitte, können wir nicht zuordnen, was das ist oder was das tut. Das heißt, wir rühren schon auch noch in Unknown hier rum. Ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären. Im Moment, wenn ich jetzt in ein dunkles Zimmer laufe, ja, und ich habe eine Taschenlampe in der Hand und ich mache die jetzt an, dann habe ich einen Teil des Raumes erleuchtet. Das ist methodisch getrieben. Wenn ich jetzt mit einer Riesenleuchte in diesen Raum komme, dann habe ich einen anderen Bereich beleuchtet. Im Moment ist es eben nicht so, dass wir diesen Lichtschalter haben, um diesen ganzen Raum zu erleuchten, um alles zu sehen. Und das ist etwas, was kommen wird, ja. Und bioinformatisch Fortschritt braucht, aber auch analytisch Fortschritt braucht.
Ich sag mal, so viel Forschung, wie auf dem Gebiet gerade passiert, lass uns doch in 2-3 Jahren wieder hier verabreden. Wer weiß, wie viel weiter man dann schon ist. Zumindest was den analytischen Fortschritt angeht.
Ja.
Was bleibt bei dir eigentlich hängen nach deiner Recherche zum Mikrobiom?
Ja, also was mich total fasziniert hat und immer noch fasziniert, ist wirklich die Einzigartigkeit des Mikrobioms. Mhm. Also das, was ja auch die Forschung, gerade haben wir es nochmal gehört, super kompliziert macht. Aber ja, ich finde es irgendwie cool und kann mich da total für begeistern, wie individuell das ist und wie komplex, ne? Also auch wie komplex die ganze Geschichte ist. Mhm. Und ja, auch das machen sich ja dann Forscher wie Ehran El-Haik zum Beispiel an Tatorten zu nutzen. Ne? Also auch die verschiedenen Anwendungen, finde ich, sind da nochmal spannend.
Mhm. Können wir ihn nochmal hören?
Ja.
We don't speak in terms of good and bad bacteria. There are bacteria associated with diseases. Most of the bacteria that we have are benign, and they're just living there happily with each other. They're not good or bad. They just live their lives and coexist with each other.
Und ich finde, wenn man da jetzt mal so ein bisschen rauszoomt, dann ist das ja eigentlich bei jeder Form von Zusammenleben, von Gemeinschaft so. Ne? Mhm. Also, es scheint so zu sein, dass ja, Vielfalt so ein Faktor ist, der erstmal grundsätzlich gut ist für Gemeinschaften. Und das ist fast ganz egal, von welchem System man redet. Ne? Also über Mikrobiome, über Ökosysteme oder eben auch über Demokratien.
Das Wort zum Sonntag. Du sprichst mir aus der Seele. Aber Vielfalt macht eben auch komplexe Zusammenhänge, die nicht immer auf den ersten Blick durchschaubar sind und auch nicht in so simplen Wenn-Dann-Mechanismen steuerbar sind. Auch das ist ja in Demokratien zum Beispiel so, im Zusammenleben, im Menschlichen zumindest oft nicht so, dass das Ergebnis sofort sichtbar wird. Oder auch in der Prävention von Krankheiten durch den Lebensstil. Das unterschätzen wir deshalb immer, weil wir nie den unmittelbaren Effekt sichtbar machen können. Ich finde das eine schöne Botschaft, was Erhan El-Haik da gesagt hat, was du auch gerade gesagt hast. Es gibt keine guten und schlechten Bakterien. Achtung, übertragener Sinn. Sie leben halt einfach nebeneinander her oder idealerweise miteinander. Um es zum Schluss vielleicht doch noch mal ein bisschen einfacher zu machen. Hier kommt hinten raus noch was Praktisches für euch. Nämlich heute ein Fun-Fact über das Mikrobiom. Denn, wie wir schon gehört haben, es ist ein beliebtes Thema in sozialen Medien. Also ist es auch gut, wenn man beim nächsten Partygespräch ein bisschen angeben kann mit Spezialwissen. Hätte ich auch gern. Bitte schön, Melanie.
Ja. Liefere ich dir sofort. Haben wir nämlich bis jetzt ausgeklammert, obwohl sich das total aufdrängt. Aber die Frage ist, was glaubst du eigentlich, wie viele Mikroorganismen sind da so unterwegs in deinem Darm?
Fantastilliarden, würden meine Kinder wahrscheinlich sagen. Ich sag mal, es werden schon mehrere Milliarden sein, oder?
Es sind sogar noch mehr. Es sind insgesamt 38 Millionen Mikroorganismen, die da zu Hause sind.
Wahnsinn. Woher man das wohl weiß?
Ja, das sind so Schätzungen, aber ins Detail gehen wir da nicht.
38 Billionen, gut merken, 38 Billionen Mikroorganismen für den nächsten Party-Talk zum Mikrobiom. Danke dir, Melanie, für diesen interessanten Fakt zum Schluss und für die gesamte Recherche. Danke euch fürs Zuhören und immer wieder auch für motivierende Rückmeldungen zu unserem Podcast, die ihr uns manchmal per Mail schickt. Wer uns auch was dazu sagen will, Lob, Kritik, Themenanregungen, wir freuen uns immer über Post an synapsen@ndr.de. Und ihr habt es gerade gehört, es gibt einen Wust an Forschung zum Mikrobiom, aber das, was wir heute hier besprochen haben, das verlinken wir euch immerhin in den Shownotes beziehungsweise detailliert auf der Folgenseite im Netz unter ndr.de/synapsen. Unsere Producerin heute war Marion von Klarenau. Ich heiße Corinna Hennig. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen in ARD Sounds. Und für die Wartezeit dazwischen kommt hier wie immer noch ein Hörtipp.
Hallo, ich bin Arne Schulz, einer von 4 Hosts vom ARD Klima Update. In unserem Podcast erwarten euch alle 2 Wochen tiefgründige Klimarecherchen aus Deutschland und der ganzen Welt. Außerdem hört ihr bei uns Interviews mit Expertinnen und Experten, die spannende Einblicke bieten.
Das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität. Gucken Sie sich Norwegen an. Da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich.
Und wir legen besonderen Wert darauf, immer auch eine Perspektive zu vermitteln, die Mut macht. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert jetzt das ARD Klima Update, zum Beispiel in ARD Sounds.